Crashkurs Krise. Der Podcast für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Hallo und herzlich willkommen bei Crashkurs Krise. Schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr da draußen wieder dabei seid. Heute geht's bei Andreas und mir in die zweite Runde zu Resilienz mit kleinem Haushalt. Wie machst du deine Kommune krisenfester, obwohl du kein großes Budget hast? Darüber reden der Andreas und ich heute. Ein dickes Servus nach Hamburg.
Hallo Manuel. Leider hast du mich heute nicht in Hamburg erwischt. Oder Gott sei Dank. Ich befinde mich heute in Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar ziemlich in der Mitte des Landes.
Dann ausnahmsweise mal einen schönen Gruß nach Meckpomm.
Genau.
Da ist es ja landschaftlich auch sehr reizvoll.
Ja, ich kann es nur empfehlen. Die Mecklenburgische Seenplatte hat schon ihren Reiz.
Das ist schön. Andreas, wir haben uns ja beim letzten Mal über die, sage ich jetzt mal, Einstiegsmaßnahmen zu Resilienz mit kleinem Budget unterhalten. Wie ich denn feststelle, welche Maßnahmen passen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie ich mit kleinem Budget, sagen wir mal, vernünftig plane und priorisiere. Jetzt wollen wir uns heute mal zum Einstieg drum kümmern, die Investitionen, die sich fast immer lohnen. Das ist auch ein schöner Reim. Der Pummelbier wird sich freuen, denn was sich reimt, ist gut. Nein, Spaß beiseite. Und wir versuchen zum Schluss, wenn wir es in der Folge noch unterkriegen, das Thema politische Realität, wie du Mittel im Rat oder Kreistag durchbekommst, noch zu besprechen. Das wäre unser Fahrplan. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Bei Andreas und mir kommt es häufiger vor, dass wir nicht ganz im Zeitplan bleiben. Aber es ist einfach ein sehr spannendes Thema, zu dem wir tatsächlich viel vom Andreas lernen können und wo wir viel mitnehmen dürfen. Und deswegen schon mal danke, Andreas, dass du uns immer mit deinem Wissen zur Verfügung stehst und auch wirklich alle Fragen beantwortest, die nicht nur ich, sondern auch die Community dir stellen. Und jetzt kommt die Frage, die alle im Kopf haben.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei.
Wenn ich ein bisschen Geld habe, wo bringt es mir am meisten? Jetzt sind wir beim Punkt kleiner Haushalt, großer Hebel. Investitionen, die sich fast immer lohnen. Ja, es gibt immer Ausnahmen, deswegen sag nie, nie oder immer, immer. Wenn du nur ganz kleinen Spielraum hast, was sind die drei Investitionen mit dem besten Verhältnis von Aufwand und Wirkung, lieber Andreas?
Ich möchte das so in drei Gruppen vielleicht einteilen. Die erste Gruppe sind Maßnahmen, die ich in mein Führungssystem investiere, damit ich ganz einfach besser führen kann. Der zweite Bereich ist, also die Kommunikationsfähigkeit in der Krise zu verbessern. Das bedeutet häufig, dass ich schon vor der Krise die Bevölkerung informieren muss, wie sie in der Krise an meine Information kommt und nicht auf Information von irgendeinem Influencer. Und das Letzte ist dann sicherlich die Arbeitsfähigkeit im Rathaus, in der Kreisverwaltung sicherzustellen, dass ich weiterhin, wie eben schon angedeutet, halt weiterhin vernünftig arbeiten kann.
Okay, super. Das sind drei gute Punkte, Andreas. Ich würde mir den ersten gleich mal schnappen, Führungskompetenz. An was genau hast du da gedacht?
Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich mittlerweile 30 Jahre beschäftige.
Ich weiß, darum habe ich ja dich gefragt und nicht du mich.
Führungskompetenz bedeutet gerade in Krisen, dass ich Auftragstaktik anwende, sprich ich delegiere. Ich mache kein Mikromanagement. Ich kümmere mich um das große Ganze. Für die Kleinigkeiten habe ich A, keine Zeit, B, gar keine Ressourcen. Außerdem, die Leute, die vor Ort sind, wo der Bürger betroffen ist, also unsere Einsatzkräfte, unsere Verwaltungsmitarbeiter, die haben ein besseres Lagebild von vor Ort. Die können das besser organisieren und die wissen auch, was wirklich zu tun ist oder viel besser, als wir es in den Stäben wissen. Deshalb nicht ins Mikromanagement fallen.
Genau.
Und um sowas hinzukriegen, braucht man, oder sind zwei Sachen wichtig. Man muss erstmal das richtige Personal auswählen. Und es ist einfach so, ein guter Zugführer, ist egal, ob von der Feuerwehr, vom THW oder aus den Hilfsorganisationen kommt, ein guter Zugführer, der wirklich seine Einheiten gut führt und der auch vor Ort die richtige Umgang mit der Bevölkerung an den Tag legt, der muss nicht unbedingt ein gutes Stabsmitglied sein. Also wir müssen Leute suchen, die Stabsarbeit können. Die brauchen bestimmte Eigenschaften. Es ist halt schwierig, im Stab zu sitzen und nicht mit den Händen helfen zu können. Das ist das eine, also das richtige Personal auswählt und dann schule ich das Personal dementsprechend einmal die Grundschulung und dann immer weiter trainieren, damit sie auf eine hohe die Qualität halten können. Einfach.
Okay, also wir sind ja noch immer bei den Investitionen, die sich immer lohnen. Und deine zweite Empfehlung betrifft ja auch die Kommunikationsfähigkeit. Da klingelt es bei mir sofort im Kopf. Und ich gehe davon aus, wenn ich das Stichwort sage, bei dir auch, Andreas, da fallen mir sofort die Hausmeister mit den Fahrrädern in Ellerau ein. Da soll in Ellerau bei einem Stromausfall, sollen die Hausmeister von Leuchtturm zu Leuchtturm radeln und Nachrichten übermitteln, sollte sonst gar nichts mehr funktionieren. Ein sehr spannender Ansatz. Wir haben ja hier im Podcast schon drüber gesprochen, Andreas, mit den Kollegen aus Ellerau. Für alle, die es nicht gehört haben, unbedingt reinhören. Zwei sehr spannende Folgen. Andreas, an was hast du sonst noch gedacht bei der Kommunikationsfähigkeit? Was fällt dir dazu noch ein?
Genau. Also Ellerau und die Radfahrer sind schon ein sehr schönes Beispiel. Die andere Möglichkeit wäre ja, dass ich Satellitentelefone vorhalte. Satellitentelefone sind in der Regel teurer. Zweitens können auch technisch ausfallen. Also Fahrrad ist ausfallsicherer, glaube ich, als ein Satellitentelefon. Und das ist genau der Punkt.
Vor allem sind sie universeller zu bedienen. Also ich kenne Satellitentelefone, die würden 80% der Menschen, wenn du sie das erste Mal in die Hand nimmst, völlig verzweifeln lassen und die könnten nicht damit telefonieren. Das wird beim Fahrrad bei der wenigeren Bevölkerungsanzahl so sein.
Genau, und bei uns in Norddeutschland ist, wir sind alles schön flach, da braucht man auch nicht so dicke Wadeln wie bei euch in Bayern, wo es dann doch etwas
dafür
bergiger ist.
Dafür gibt es mehr Wind.
Also das zeigt aber ein schönes Beispiel dafür, dass wir eigentlich analoge Optionen für den Bevölkerungsschutz suchen müssen und nicht alles digital. Es ist vollkommen klar, hier die große Berufsfeuerwehr Hamburg neben Ellerau hat natürlich ganz andere technische Möglichkeiten als die Freiwillige Feuerwehr und die Gemeinde Ellerau. Aber im Endeffekt für die Bevölkerung ist, glaube ich, Ellerau besser aufgestellt als die große Frei- und Hansestadt Hamburg. Und da gibt es halt ein paar Punkte, die sind einfach heutzutage Stand der Technik. Dazu gehören Informationspunkte. Also Orte, wo die Bevölkerung hingehen kann, die sie auch kennt, wo Aushänge vielleicht gegeben ist, wo man den Notruf absetzen kann. Und ja, ein wirklich sehr gut gemeinter Rat. Die Feuerwehrgerätehäuser sind immer ein Informationspunkt, weil sie sind notschon versorgt. Und wenn es draußen dunkel ist, ich sehe als betroffener Bürger irgendwo Licht, dann gehe ich dahin. Ob es jetzt ein offizieller Infopunkt ist oder ein Feuerwehrgerätehaus, ist vollkommen egal. Also ich muss auch meine Feuerwehrgerätehäuser ausstatten als Notinfopunkte, sage ich mal, ausstatten. Ich muss damit
rechnen, dass es so passiert.
Umgehen können. Genau. Ne? Also dann gibt es die Möglichkeit, über Lautsprecheroptionen natürlich Informationen weiterzugeben. Das kann man auch vorbereiten. Die Texte müssen dementsprechend kurz sein. Man kann sich Fahrwege überlegen, damit man möglichst schnell mit seinen Fahrzeugen, die man hat, mit Lautsprechern halt durch die Gemeinde fährt und so flächendeckend etwas abdecken kann. Also wirklich hier die Empfehlung, auf analoge Technologie im Wesentlichen zu setzen und nicht hochkomplizierte technologische
Lösungen. Ich fasse mal zusammen, für alles, was größere Informationsvolumina angeht, gehen wir bitte an die Infopunkte, weil die Leute da verweilen können. Und für alles, was kurze, wichtige, schnelle Informationen sind, die können wir aus dem Lautsprecherfahrzeug machen, weil wir da dann alle Leute oder sehr viele Leute erreichen können. Super. Drittens, Arbeitsfähigkeit im Rathaus in der Kreisverwaltung. Andreas, wenn ich mich nicht täusche, haben wir dieses Thema doch erst unlängst im Podcast relativ umfangreich bearbeitet, beim BCM im letzten Punkt schon angesprochen. BCM, für die das nicht geläufig ist, das Business Continuity Management, der Trick, wie man möglichst dauerhaft am Laufen bleibt oder möglichst schnell wieder in den Normalzustand zurückkommt, wenn es mal gehakt hat. Also das machen wir jetzt nur ganz kurz, das haben wir erst neulich sehr ausführlich bearbeitet.
Genau, da vielleicht nur ein Tipp. Es gibt sicherlich auch Menschen in deinem Zuständigkeitsbereich, die ich auch noch akquirieren kann als Verwaltungshelfer. Ich denke da an ehemalige Mitarbeiter aus dem Bereich des BOS, die mittlerweile pensioniert sind. unter Umständen an Reservisten der Bundeswehr oder auch Menschen, die in Vereinen tätig sind oder mal eine Firma geleitet haben. Also da kann ich ein ganz großes Portfolio von Menschen mir überlegen, die ich dann als Verwaltungshelfer in die Gefahrenabwehr mit einbinden kann.
Okay, die suchen wir uns, die binden wir ein. Was brauchen wir noch?
Über die Ausstattung hatten wir ja auch schon gesprochen, auch im ersten Teil, dass es diese elektrostatischen Folien gibt, dass ich Flipcharts nutze, ja, dass ich aber auch Powerbanks vorhalte für meine Rechner, damit die im ersten Moment arbeitsfähig sind, bevor ich vielleicht meine Notstrom aufgebaut habe. Dass ich mir Gedanken mache, wie kann ich Zettel, Auswurfsendungen oder Informationsmaterial für die Infopoints, wie kann ich die ausdrucken? Also nicht nur die Laptops haben, sondern ich muss es irgendwie auch auf Papier bringen können. Da gibt es ja auch die verschiedensten Notlösungen, die ich dann vielleicht
im schlimmsten
dort
Fall
vorhalten
der
kann.
Kugelschreiber und das Blatt Papier und jemand, der eine halbwegs leserliche Schrift hat.
Ich wollte es gerade sagen, genau.
Der manuelle Drucker sozusagen, wenn der manuell schreibt.
Und dann ist halt noch die Frage, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich Ausweichlösungen habe? Kann ich in eine andere Kommune gehen? Kann ich da vielleicht die EDV-Technik nutzen? Oder kann ich auch in einer Firma gehen, um den Rechner und Drucker zu nutzen, wenn die noch Strom haben? Einfach mal gucken, welche Möglichkeiten gibt es noch, dass ich wirklich so einen Notbetrieb aufrechterhalten
kann. Das heißt, wir haben unser BCM mal überplant. Wir haben Führungskräfte, die einen guten Input zur Auftragstaktik abgeholt haben und das auch verinnerlicht haben, damit wir keine Mikromanagement-Falle mehr haben. Wir haben es geschafft, das Thema Kommunikation inklusive Backup irgendwie intern komplett durchzudenken und die Informationen der Bürgerinnen und Bürger auch schon vorbereitet. Wir haben es vielleicht auch schon nach außen kommuniziert, dass wir das nicht mehr tun müssen. Und wir haben die Arbeitsfähigkeit im Rathaus, in der Kreisverwaltung oder in dem Abschnitt, wo wir einfach tätig sind, analysiert, geplant und auch bewertet. Und dann sind wir fertig.
Immer nicht zu früh freuen und aufhören zu denken, sondern nochmal, das eine ist sicherlich, dass ich alles irgendwie geplant habe, aber wir müssen es natürlich dann irgendwann auch mal auf die Straße bringen, sage ich mal, wir müssen mit umgehen können in der Krise.
Andreas, sein Spruch. Reden, denken, planen ist Silber, üben ist Gold.
Ja, also wenn ich meine Vorbereitungen nicht in die Realität umsetzen kann, nützt mir
da
das.
Da hast du vollkommen
nichts.
Recht. Deswegen üben, üben, üben. Dann sehen wir nämlich, was wirklich funktioniert und was auch nicht und wo wir nachbessern müssen oder auch, wo wir nachbessern können. Weil manchmal ist es gar kein Muss, sondern es macht das Leben einfach einfacher und leichter und schneller, wenn man es auf einem anderen Weg macht, den man dann in der Übung gefunden hat.
So ist das. Und Krisenmanagement ist keine Solosportart, sondern es ist eine Mannschaftssportart, ähnlich wie Fußball oder wie Eishockey. Wie bei Mannschaftssportart muss ich halt mein Team zusammenstellen. Ich muss gucken, dass ich da jeden dort einsetze, wo er die optimale Leistung bringt. Und von daher ist neben der Theorie, die Taktik auch wichtig, ja, wen setze ich wo ein. Und dann muss ich halt trainieren, bis ich dann alles im Schlaf hinbekomme.
Okay. Die Ergebnisse aus den Übungen, die sind natürlich so wertvoll, die dürfen wir nicht liegen lassen. Aber zu dem Thema haben wir eine komplett eigene Folge. Da biegen wir jetzt ab und gehen auf den nächsten Punkt. Was wir nämlich besprochen haben, ist, das passt ja auf Gemeinden und auch auf die Kreise. Wenn wir aber jetzt mal ganz gezielt auf so einen Landkreis schauen, was wären da so Hebel, um Resilienz im Kreis zu verbessern, Andreas, ohne dass der Landrat gleich eine Bank überfallen muss oder so wie früher die Steuern im eigenen Zuständigkeitsbereich erhöhen muss?
Also ähnlich wie wir auf die Zivilgesellschaft zugehen, muss der Landrat auf seine Bürgermeister zu und Bürgermeisterinnen zugehen. Der Landkreis oder der Landrat, die Landrätin können, wenn sie den Katastrophenfall ausrufen, die Katastrophenlage nicht selbst beherrschen, sondern sie benötigen die Hilfe halt auch der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ganz abgesehen. In vielen Bundesländern bleiben die Gemeinden weiterhin zuständig über die Sicherheits- und Ordnungsbehördengesetze. Also ganz raus sind sie auch nicht, wenn der Katastrophenfall ausgerufen ist.
Dann treffe ich in der Verwaltungsspitze des Kreises hier am besten eine Entscheidung. Wir investieren zuerst in den Informationsfluss und die gegenseitige Unterstützung und, wie wir es im Teil 1 schon hatten, nicht in ein Prestigeprojekt. Das machen wir nicht.
Das ist speziell in der heutigen Zeit sind die Landkreise ja immens groß geworden und da muss ich mir halt wirklich überlegen, damit ich arbeitsfähig bleibe, muss ich die Kommunikationsfähigkeit möglichst lange aufrechterhalten und ich brauche Regeln, wenn die Kommunikation abgebrochen ist, also wenn eine Gemeindeuhr plötzlich nicht mehr mit dem Krisenstab des Kreises kommunizieren kann, dass die Gemeinde trotzdem ungefähr weiß, wie wird der Kreis reagieren, damit man nicht gegeneinander arbeitet.
Also schon fertige Abstimmungen für, wie handeln wir, wie reagieren wir, auf der Metaebene zumindest, wenn wir keinen Kontakt mehr haben.
Genau. Da macht man einfach auch Übungen oder Besprechungen, Landrat, Bürgermeisterin, um halt zu diskutieren, das Szenario ist, wie würden wir darauf reagieren. Also ähnlich wie der runde Tisch Resilienz, wo wir es mit der Bevölkerung, mit der Zivilgesellschaft diskutieren, diskutieren hier die Verwaltungsleiterinnen und Leiter, wie würde man solche Szenarien angehen und dann weiß man ungefähr, wie der andere tickt und kann einschätzen in der Krise, wie der wohl reagieren wird, wenn man nicht mehr miteinander kommunizieren kann.
Wie macht man das, dass wir eine konstante Ansprechperson haben? Das ist ja auch immer so ein Thema, wenn du nicht weißt, wen du am Telefon hast oder welche Nummer du überhaupt anrufen sollst, damit du am Ende jemanden am Telefon hast, der derjenige ist oder diejenige, welche dir helfen kann.
Also es gibt sicherlich zwei Nummern, die ganz wichtig sind. Die eine Nummer ist immer, dass die Krisenstäbe untereinander kommunizieren. Also das ist der normale Arbeitsablauf. Da muss man eine Telefonnummer haben, wenn ich den Krisenstab der Gemeinde X ansprechen will, muss ich wissen, wo ich anrufe. Nicht irgendjemand im Stab, sondern eine bestimmte Nummer. Und daneben sollte es ich nenne es immer rotes Telefon geben, wo der Landrat seine Bürgermeisterin sofort anrufen kann, wenn der Baum richtig brennt, wo man nicht mehr einen Krisenstab gibt, wo eine unmittelbare Kommunikation zwischen den Führungskräften stattfinden kann.
Das sind alles ziemlich gute, konkrete, praxisnahe und auch umsetzbare Anregungen für die Kolleginnen und Kollegen, die sich bei den Kreisen um den Bevölkerungsschutz kümmern. Ja, Andreas, wir wissen jetzt, was wir brauchen. Wenn das mehr Geld kostet, als wir haben, dann müssen wir in den Rat.
Genau, richtig, Manuel. Das ist für den Kauf letztendlich verantwortlich, ist natürlich die politische Ebene. Wir müssen erstmal unseren Gemeinderat, unseren Kreistag überzeugen, dass wir überhaupt Budgetmittel bekommen. Und ein wichtiges Hilfsmittel haben wir schon im ersten Teil dieser Podcast-Folge gehabt. Das waren die vier Fragen. Das, was wir beschaffen wollen, hilft es der Bevölkerung? Wenn wir ein Ja haben, ist das sehr gut. Zweiter Punkt wäre, hilft es unser Krisenmanagement? Auch noch klasse. Drittens sollte nicht irgendeiner im Kreistag sofort sehen, das kann kein Mensch bedienen. Also die Handhabbarkeit muss möglichst einfach sein. Und dann sollte möglichst in vielen Szenarien dieses Tool, was wir beschaffen wollen, dann nutzbar sein. Manche sprechen auch von Doppel- oder Mehrfachnutzen.
Das ist mein Stichpunkt.
Und wenn wir diese vier Fragen vernünftig den Politikern und Politikern rüberbringen können, dann sind die Chancen schon relativ groß, dass die Politiker dann auch einsehen, dass es notwendig ist, dort Geld und Zeit zu investieren.
Wie argumentierst du, wenn die Politik sagt, brauchen wir nicht oder ist zu teuer?
Also, wenn man diese vier Fragen vernünftig beantworten kann und die Politiker einem auch glauben, was man dann sagt, dann ist man schon sehr weit gekommen. Ein Argument, was ich in meiner Karriere sehr häufig gehört habe, was aber, glaube ich, noch nie zielführend war, ist, wenn wir das nicht beschaffen, sterben Menschen.
Mhm.
Also dieses berühmte Wedeln mit Leichentüchern bringt in der Regel nichts. Das ist meine Erfahrung. Da sind die Politiker und Politikerinnen, reagieren da immer sehr allergisch drauf und da fallen gleich, sag ich mal, alle Jalousien.
Das ist immer so ein bisschen, das hat sowas von Erpressung.
Genau.
Und das mag keiner.
So ist es. Mit den vier Fragen, wenn man die vernünftig beantworten und darstellen kann, ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt und kann dann auch in die Gemeinderatssitzung hineingehen.
Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, in der wir darüber sprechen, wie ihr gegenüber der Politik argumentieren könnt, wenn ihr Geld für den Bevölkerungsschutz braucht. Das war, ich glaube, unsere erste Folge im Podcast Crashkurs Krise. Die verlinken wir unten in den Shownotes, in der Beschreibung der Folge. Da könnt ihr ruhig mal reinhören. Da sprechen wir auch über Strategien, die bisher noch nie funktioniert haben und die wir uns deswegen auch schön sparen können. Okay, jetzt eine unbequeme Frage, Andreas.
Mhm.
drei Dinge, die Kommunen gerne kaufen, weil es nach viel Sicherheit aussieht, die dann meistens enttäuschen.
Haben wir auch schon mehrfach angesprochen, das ist halt Technik, die sexy aussieht, die aber keiner bedienen kann. Ich denke da an so manche Stabssoftwaren, aber ich denke auch an gewisse Einsatzfahrzeuge, die sehen ganz toll aus, aber die sind entweder gar nicht bedienbar oder vielleicht auch nur im gewissen Umfang nützlich und dann brauche ich sowas nicht.
Okay,
ne, also,
was haben wir noch für Themen, die gerne mal floppen?
Ja, das nächste ist sicherlich, dass es sehr engagierte Mitarbeiter in der Verwaltung gibt, die hervorragende Pläne erarbeiten. Diese Pläne werden aber nie beübt. Also das sind Pläne für die Schublade, hätte ich fast gesagt, oder für den Aktenschrank, die sehen sehr gut aus. Da wird sehr, sehr viel Zeit und Liebe investiert, hervorragend ausgearbeitet. Aber wenn diejenigen, die in der Krise handeln müssen, wenn die diese Pläne nicht umsetzen können, weil sie sie nicht verstehen, weil sie vorher nicht beübt worden sind, dann sind die Pläne einfach nutzlos.
Ja, es ist halt Papier. Wenn jemand den Inhalt nicht verstanden hat, wird es einen nicht weiterbringen. Und ganz ehrlich, die Zeit, im Krisenfall das ganze Ding zu lesen, zu verstehen und dann umzusetzen, hat man im Regelfall nicht wirklich.
So ist es.
Okay, verstanden. Krisenplan ohne Übung ist wie Fußball ohne Training. Und wie sieht's mit Nummer 3 aus?
Wenn wir schon beim Fußball sind, es nützt überhaupt gar nichts, ein super modernes Fußballstadion zu haben mit allen möglichen Equipment und Zusatzleistungen für den Besucher, wenn da drin nur Kreisklasse gespielt wird. Dann kommt auch keiner in das teure Stadion hinein und guckt sich das an. Also auch hier wieder das, was die große Berufsfeuerwehren leisten an Stabsräumen, die technisch gigantisch und hervorragend aufgebaut sind, braucht nicht jeder in Deutschland. Von daher ist da auch in diesem Fall wieder weniger mehr. Ich denke da im Moment gerade wieder an unsere berühmt-berüchtigten elektrostatischen Folie, die überall klebt. Es muss kein Smartboard sein.
Da hast du recht. Da kann ich mich nur anschließen. Alles klar, lieber Andreas. Danke dir. Jetzt versuche ich das nochmal abzuschließen und du korrigierst mich bitte, wenn ich da jetzt irgendwie was Falsches mitnehme.
Da kannst du sicher sein, Manuel.
Ich dachte es mir schon fast, Andreas. Resilienz mit kleinem Haushalt heißt Prioritäten setzen. Es gibt starke Hebel, die vergleichsweise wenig kosten, die aber brauchen klare Führung und Konsequenz. Und wenn die Kommunen investieren, dann bitte erst in Kommunikation, Arbeitsfähigkeit und Übung und erst danach in Technik.
Genau, so ist es. Und eins ist auch ganz wichtig, wie in allen Bereichen des Lebens, auch speziell beim Krisenmanagement, man muss nicht perfekt sein. Die 80% Lösung reicht aus, um diese 80% zu erreichen an Qualität, muss man in der Regel nur 20% Leistung einbringen. Also hier auch darauf konzentrieren, was ist wirklich notwendig. Das wollen wir machen. Und das andere ist nice to have. Und wenn wir viel Zeit haben und viel Geld haben sollten, dann machen wir das auch noch. Aber ansonsten ist das auch kein Beinbruch, wenn man das nicht hinbekommt.
Das ist ein super Fazit, lieber Andreas, für die ganze Folge, also für dieses ganze Paket. Ich danke dir für unser Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und hat mir auch wieder... Jetzt muss ich wieder zurückgreifen auf eine alte Metapher, Andreas. Es hat mir schöne Inhalte für meinen Krisenkoffer geliefert.
Genau.
Wer den Krisenkoffer noch nicht kennt, in die Folge reinhören. Die seht ihr nachher in den Shownotes. Das sind die 7 Handlungsfelder. Da haben wir einen Krisenkoffer gepackt. Der ist für mich wertvoll. Und da hat Andreas heute noch mal ein paar Sachen reingelegt, die ich mitnehme in meinem Krisenkoffer.
Und das heute war, oder in den letzten Folgen, halt der Krisenkoffer für die Kommune. Nicht für den einzelnen Mitarbeiter.
Genau.
Ja.
Ich freue mich, dass ihr wieder alle zugeschaut, eingeschaltet habt. Und wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt, Unterstützung braucht, kommt gern auf uns zu. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir werden auch für euch was Passendes finden, wenn ihr da Bedarf habt. Lasst uns gerne ein Like da, empfehlt uns euren Kollegen und Kolleginnen, tragt euch in den E-Mail-Newsletter ein, dann seid ihr immer die Ersten, die die Folgen kriegen, beziehungsweise ihr kriegt auch die Sonderfolgen, die nicht offiziell veröffentlicht werden, sondern nur für den Inner Circle bei uns in der Crashkurs-Krise ist. Da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit Fragen stellen und der Andreas und ich werden die auch entweder Podcast oder dann direkt per E-Mail oder so beantworten. Wir versuchen da wirklich hinterherzukommen. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber wir geben uns Mühe und ihr hört sicherlich von uns was auf eure Fragen. Und ansonsten freue ich mich schon, sage bis zur nächsten Folge. Bleibt dran, bleibt uns gewogen. Andreas, danke. Diesmal nicht nach Hamburg, ich habe es mir gemerkt, sondern nach Mekong. Ich wünsche dir was.
Genau,
danke,
Manuel,
dir.
Richtig.
Ciao.
Ja, schöne Zeit nach Bayern. Tschüss, Manuel.
Willst du mehr von Crashkurs-Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei!